Der Joe Biden ist seit einem halben Jahr im Amt, aber immer noch verhandeln die USA das Erbe von Donald Trump. An was zeigt sich das aktuell? Welche Lehren ziehen die Amerikaner daraus? Und was ist eigentlich vom Sturm aufs Kapitol geblieben? Über das reden wir heute in der neuesten Folge von «Alles klar Amerika», im USA-Podcast von der Redaktion Tamedia. Schön, dass ihr dabei. Mein Name ist Alan Cassidy und ich mache heute hier das erste Mal quasi einen Rollenwechsel. Mein Gesprächspartner am anderen Ende ist nämlich der Fabian Fehlmann, mein Nachfolger als USA-Korrespondent von Tamedia. Und damit gerade zu dir, Fabian. Sag, wie geht's?
Heiss, Alan, heiss. Ich nehme an, du auch.
Endlich schifft es nicht mehr hier. Ja, es ist eine schöne Abwechslung. Kommen wir reden über Amerika und über Trump. Nachdem es eine Zeit lang ja zumindest gefühlt recht ruhig war, ist ja im Moment gerade der Schwette von neuen Enthüllungsbüchern und Betrachtungen zum Trump und am Ende von seiner Präsidentschaft auch, der gerade in der Bestsellerliste ist und was ihm überall reinspielt. Was ist dein Eindruck? Wieso kommt das jetzt?
Ich glaube, die Zeit ist einfach reif jetzt. Wir sind ein halbes Jahr nach der Amtseinsetzung von Joe Biden, einem Gegenspieler von Donald Trump. Und die Journalisten haben jetzt halt ein paar Monate gebraucht, um die Gespräche zu führen, die sie noch wollen, bis dann auch alle reden, und etwas Interessantes zu erzählen haben. Und die Amerikaner haben die Präsidentschaft Trump noch nicht verarbeitet. Und ich glaube, jetzt ist so der Moment, wo das langsam anfängt. Der Joe Biden ist jetzt am Arbeiten, dort ist es ein bisschen ruhiger. Und man schaut jetzt wieder her, was ist eigentlich da genau passiert bis im November vom letzten Jahr und dann nachher bis im Januar und darüber hinaus.
Wenn man jetzt anschaut, was da alles an Sachen rauskommt, sag mal ehrlich, ey, was wirst du von diesen Büchern lesen? Was findest du, sollte man lesen?
Ich habe mir ganz sicher Michael Wolff vorgenommen. Das ist das neueste Buch, das erschienen ist, wo die letzten Monate jetzt von der Trump-Kampagne und dann auch der Wahl und was seither passiert ist, beschreibt. Der Wolff ist ein guter Erzähler und ich habe schon sein Buch Fire and Fury, das so das erste war, was so aus dem Innenleben von der Trump-Regierung berichtet hat, gerne gelesen. Dort ist das erste Mal so ein bisschen klar geworden, wie crazy das ist. Zum Teil war, wie man dort miteinander umgesprungen ist. Gleichzeitig der Wolff ist auch der, der am wenigsten so belastbare Quellen hat. Er zitiert viele anonyme Quellen, beschreibt gerade gar nicht, woher es kommt. Er beschreibt dann auch, was im Trump in einem bestimmten Moment vorgegangen ist. Woher er das genau weiss, bleibt so ein bisschen im Leser überlassen. Und darum werde ich mir wahrscheinlich auch noch eins von den anderen Büchern zu Gemüte führen. Es gibt noch eins vom Wall Street Journal, es gibt noch eins von Autoren von der Washington Post. Die sind ein bisschen näher da, die sind auch als Journalist im Tagesgeschäft unterwegs und die beschreiben das Ganze ein bisschen präziser noch. Aber muss mal schauen, wie viel Zeit wir dann bleiben neben dem Arbeiten.
Erfahrungsgemäß nicht sehr viel, aber eben, das ist ja eine ganze Industrie quasi da von Büchern und Journalisten, die sich immer noch an dem abarbeiten. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist quasi die Angebotszeit, aber es ist ja auch erstaunlich, es gibt ja offenbar auch eine grosse Nachfrage, immer noch. Also die Bestsellerlisten sind jetzt recht viel von den Titeln schon drin, zum Teil im Vorverkauf. Die grosse Nachfrage, jetzt auch von Lesern, von nicht Leuten wie mir, Schurnis, sondern normalen Leuten quasi. Was denkst du, wo kommt die?
Es ist noch interessant, Verlage sind zum Teil selber erstaunt und sagen das sogar on the record, dass sie gar nicht damit rechnen, dass eigentlich irgendjemand noch all die vielen Politikbücher lesen und vor allem die Trump-Bücher. Aber der Trump ist einfach ein Medienphänomen, der Mann ist ein Quotenrenner, er provoziert, er lässt einfach niemanden kalt. Man sieht ja auch, mit dem Joe Biden haben viele Newsportale in den USA wirklich sinkende Zugriffszahlen. Die Leute lesen weniger, das Ganze ist ein bisschen weniger aufgeregt. Das hat seine positive Seite, aber auf der anderen Seite eben, sobald der Trump kommt, das zieht. Und ich glaube, der Hintergrund ist auch noch dazu, die Wahl war dramatisch gewesen für viele Amerikaner. Bei den Demokraten war der ganze Sturm aufs Kapitol gewesen, die ganzen Vorwürfe von Wahlfälschung, alles, was bisher behauptet worden ist von Trump und vielen Republikanern. Und auf der republikanischen Seite war die Wahl auch dramatisch gewesen. Es ist möglicherweise die letzte Präsidentschaftswahl, wo sie eine Chance hatten, überhaupt jemanden reinzubringen, wegen dem demografischen Wandel. Ihre Prognosen sind nicht so gut. Die Partei ist zerstritten. Man ist irgendwie in Geiselhaft von dem Trump. Und dann gibt es auch noch Kommentatoren in den USA, die das mit dem Begriff Victory Porn beschrieben haben, was man da ist. Das ist ein gewisser Voyeurismus von den Leuten. Also, man verfolgt der Untergang von einem Prominenten. Der Trump war Präsident und jetzt kommen all die Dreckeleien führen, all die Aussagen, die er gemacht hat über einen Adolf Hitler, wo man muss sagen, da hat er sich nicht ganz viel dabei überlegt. Und das ist halt auch etwas, wo man irgendwie mitverfolgt, wie jetzt der abgekehrt ist und ob er sich nochmal aufrappeln kann.
Vieles dreht sich jetzt, wenn wir mal auf die Substanz schauen, um Beschreibungen von der eben, wie du gesagt hast, dramatische Wahl von Trump seinen letzten Tagen, von seinen Angriffen auf die Wahl, die ja dann auch zu den Ereignissen geführt haben am Schluss vom 16. Januar. Was lernen wir daraus, denkst du, jetzt noch?
Ich glaube, zuerst mal auf der Meta-Ebene ein bisschen, sehen wir daraus, wie sehr der Trump immer noch mit diesen Medien spielt. Ich habe vorher von Michael Wolff erzählt, er hat das erste von diesen Enthüllungsbüchern gebracht. Der Trump war damals furious gewesen, wütig auf den Wolff, hat ihn auch angegriffen auf Twitter. Und jetzt hat er unter anderem dem ein langes Interview gegeben, ich glaube 2,5 Stunden, und den anderen zwei Teams, die Bücher geschrieben haben, auch. Obwohl er eigentlich kritische Presse muss erwarten von denen. Und das zeigt ein bisschen, dass der Trump halt daran arbeitet, seine Version von dieser Geschichte zu präsentieren, was dort passiert ist. Er will die Geschichte auch umschreiben in seinem Sinn. Und ich glaube, es ist auch kein Zweifel, dass er mit dem Ganzen seine nächste Kandidatur vorbereitet. Trump handelt nach dem Motto, lieber schlechte Presse als gar keine Presse. Und mit dem ist er ja sehr gut gefahren in der letzten Zeit. Nachher auf der inhaltlichen Ebene, es ist beeindruckend, um so zu sehen, was für ein Chaos in dieser Trump-Regierung herrscht in den letzten Wochen um die Wahl und nachher aber auch bis zu der Amtsübergabe dann im Januar. Man liest zum Beispiel Sachen drin, wie dass der Trump hat wollen, die Covid-Kranken nach Guantanamo schicken am Anfang von der Pandemie. In den letzten Monaten ist offenbar im Aussendepartement so ein Chaos gewesen, dass man eine Geiselbefreiungsaktion von der Navy Seals einer Elitentruppe geplant hat und fast durchgeführt hat. Das war in Nigeria gewesen, obwohl die nigerianische Regierung gar keine Erlaubnis gab. Also das wäre ein feindlicher Akt gewesen. Und man kommt einfach so in den Eindruck über, wie das am Schluss alles auseinandergeht ist, weil der Trump sich eigentlich auch gar nicht mehr um das Regierungsgeschäft gekümmert hat, sondern nur noch um die Frage, ob er irgendwie sein Amt kann retten
kann. Sein Amt kann retten und das ja mit wirklich beispiellosen Methoden, rhetorisch und auch, wenn man sich erinnert an seinen Feldzug vor Gericht, der ja gescheitert ist, im Versuch, die Wahlen noch irgendwie umzukippen. Man weiss ja von ähnlichen Büchern über frühere Präsidenten, dass gerade am Schluss von der Präsidentschaft vieles auf und ab gegangen ist. Was ist jetzt beim Trump wirklich anders, hast du das Gefühl?
Ja, ich glaube, die wichtigste Lehre aus diesen Büchern ist, zum sehen, wie eng das es eigentlich geworden ist mit dieser friedlichen Machtübergabe. Die amerikanische Verfassung sieht ein Verfahren vor, Gesetze auch. Und man sieht jetzt detailliert, wie der Trump probiert hat, den Spielraum, den er dort irgendwo hat, auszureizen und allenfalls eine Lücke zu finden. Ob er sie dann genutzt hat, ist nochmal eine andere Frage. Aber eine Lücke zu finden, irgendwie doch die Wahl noch für sich zu entscheiden. Also, das hat in der Wahlnacht selber angefangen. Wir erinnern uns, es war sehr ein knappes Rennen gewesen. Wir haben nicht genau gewusst. Und irgendwann hat überraschend Fox News, der rechte Propagandasender, Arizona, einem Biden zugeschlagen. Absolute Überraschung. Tief republikanischer Staat sonst. Und es wird jetzt detailliert geschildert in diesen Büchern, wie dann das Trump-Umfeld, die ganze Familie, auch der Trump persönlich, Druck gemacht hat auf Rupert Murdoch, den Eigentümer von Fox News. Und sie hat wollen dazu zwingen, dass sie das zurücknehmen. Im Trump sein Anliegen ist dort gewesen, möglichst am Wahlabend als Sieger dazustehen, um dann können die brieflichen Wahlen irgendwie diskreditieren. Und für die Strategie hat man auch ganz konkret geplant. Der Rudy Giuliani, der Anwalt von Trump, hat ihm offenbar geraten, sich möglichst schnell zum Sieger auszurufen und dann probieren, die Zählung von der restlichen Stimmen zu verhindern. Das hat der Trump dann auch probiert. Wir sehen aber durchaus auch, dass es Widerstand gegeben hat unter den Republikanern und von anderen Institutionen. Und da ist beim Wolf ist zum Beispiel der Vizepräsident Mike Pence der Held. Das ist nicht ganz unverdient. Der Pence hat als Vizepräsident die Aufgabe gehabt, den Senat zu leiten und das Wahlresultat festzustellen. Und Trump hat ihn unter Druck gesetzt und hat wollen, dass er die Bestätigung von dem Wahlresultat gar nicht vornimmt, aussetzt unter irgendwelchen Vorwänden, immer mit der Absicht können, die Wahl hinterzutreiben und gleich für sich zu beanspruchen. Und Pence hat sich dann widersetzt, er ist für das auch schwer angegriffen worden, aber dort hat er gezeigt, dass er halt wirklich an den Institutionen festhält und sich will an die Tradition von der Interpretation von diesen Verfassungsbestimmungen halten. Und es hat auch noch einen zweiten Held gegeben, von dem hat man schon ein bisschen gelesen, da hat man aber jetzt noch mehr Details erfahren. Das ist der General Mark Milley. Er ist quasi der oberste Militär, gerade unter dem Präsident. Und er hat zu Mitarbeitern gesagt, dass er Angst hat, dass Trump will eine Coup begehen will. Und hat Parallelen gesehen zum Hitler, zu dem seine Nürnberger Rede, wo sich immer als Opfer und einziger Retter dann in dieser Situation gleichzeitig präsentiert hat. Und der Milley hat gesagt, das sei ein Reichstagsmoment für die USA. Also, man hat Angst, da ergreift einen illegitim die Macht, der nachher zum Diktator wird. Und er hat sich auch dagegen gewehrt, dass die Armee gegen Black Lives Matter Demonstranten eingesetzt wird und hat auch gesagt, die Armee macht nicht mit, wenn irgendjemand probiert, an der Verfassung vorbeizugehen.
Was du jetzt hier gerade rekapituliert hast, nochmal die Ereignisse, die Spannung auch aus diesen Tagen, aus diesen Wochen, wo ja dann wirklich beispiellos gewesen sind und auch gipfelt sind ja dann in dem Sturm aufs Kapitol. Eigentlich ist ja das objektiv gesehen ja, eine wahnsinnige Zäsur, müsste das ja sein, könnte man meinen. Was ist dein Eindruck, ein halbes Jahr später, wo stehen wir heute da? Wird das aufgearbeitet? Findet das genug? Ja, wie kommt das an? Wie übersetzt man das ins Heute?
Ja, der eine Teil ist der juristische und der kommt jetzt voran. Es hat über 500 Personen gegeben, die angeklagt worden sind im Zusammenhang mit dem Sturm aufs Kapitol. Es hat jetzt die ersten 3 Verurteilungen gegeben. Da ist jetzt gerade ein Mann für 8 Monate Gefängnis verurteilt worden, nur darum, weil er sich früh schuldig bekannt hat. Sie haben wollen 1,5 Jahre ins Gefängnis tun, das Department of Justice. Und da kommen jetzt weitere Urteile nach und nach und dann sieht man, dass so der strafrechtliche Teil funktioniert.
Das ist das eine, aber eben, reicht das? Was ist mit dem Politischen?
Das geht auch ein bisschen im Juristischen los. Also wir haben da den Richter, der die Verurteilung ausgesprochen hat, der gesagt hat, Demokratie hat Probleme, wenn ein Mob das Parlamentsgebäude angreift, um die Einsetzung eines Präsidenten zu verhindern. Und wie diese Frage jetzt aufgearbeitet wird, das ist sehr, sehr umstritten. Also, das geht halt wieder der parteipolitischen Linie nach. Im Trump, seine Unterstützer, wollen den ganzen Anlass möglichst klein reden. Für sie sind das dort Patrioten gewesen, die nur ihre Meinung kundtun haben.
Touristen auf einer ganz normalen Führung durchs Kapitol, hat einer gesagt.
Genau, und in einem Gebäude, das ja im Volk gehört. Das ist so ein bisschen die Rhetorik. Und im Mai haben die Republikaner schon mal die Einsetzung von einer Untersuchungskommission hintertrieben. Unterdessen gibt es jetzt gleich eine. Jetzt probieren sie einfach, das ist absurd zu führen und so eine Clownshow daraus zu machen. Sie haben Leute in die Kommission geschickt, die Republikaner, die selber gegen die Anerkennung vom Wahlresultat gestimmt haben. Die Republikaner haben auch darum kein Interesse daran, weil viele von ihnen immer noch glauben, dass sie nur mit dem Trump nochmal eine Wahl gewinnen können, die nächste Präsidentschaftswahl. Die Partei ist gespalten, unter Druck. Und da hat sie eigentlich nicht Interesse, dass man ganz genau heranschaut und sich überlegt, was für ein Problem hat die Partei in ihren Reihen mit Unterstützern von Trump, wo letztlich einfach unklar ist, wie stark die sich wirklich an die Verfassungsgrundsätze halten, die die USA darauf aufbauen.
Was ja nicht gerade ein sehr gutes Zeugnis ausstellt im Zustand von der amerikanischen Demokratie, könnte man meinen.
Ja und nein. Also, es hat sich einfach da einmal mehr gezeigt, dass eine Verfassung am Schluss nur so viel wert ist, wie die Leute eben bereit sind, sich auch daran zu halten. Man hat den Eindruck, dass eine Verfassung und Gesetze immer alles bis ins letzte Detail regelt. Es gibt dann aber trotzdem viele ungeschriebene Gesetze, viele ungeschriebene Abläufe. Es gibt Zeiten in einem so einem Verfassungsprozedere, wo ein bisschen Unklarheit herrscht, wo man kann probieren, daran zu rütteln. Und wie fragil das am Schluss halt die Decke ist, man weiss ja nicht ganz, wie nahe man wirklich an einem Coup gewesen wäre. Man hat ja dann auch gesehen, ich habe vorher vom General Mark Milley erzählt, wo nicht bereit gewesen wäre, dem Trump zu helfen. Also man hat dann schon eine Gewaltentrennung. Es gibt eine Justiz, die hinschaut. Es gibt einen Mike Pence, einen Vizepräsident, der sich an seine Rolle hält. Es gibt eine Armee, wo sich an die Verfassung hält. Es gibt Geheimdienste, die sich an die Verfassung hält. Also, ich glaube, das System hat schon auch noch mal bewiesen, wie stabil das eben ist. Und wie gross die Zäsur wirklich war, ich glaube, da muss man dann einfach auch in ein paar Jahren dann noch mal eine Beurteilung machen. Wenn es das jetzt war mit dem Trump und er weg ist vom Fenster, dann ist es eine Zäsur gewesen, die bestätigt hat, Amerika funktioniert. Falls der Trump wieder käme und noch mal Ähnliches würde probieren, ich glaube, dann würde man noch mal anders auf den Moment zurückschauen.
Ja, vielleicht machen wir das bei anderen Gelegenheiten wieder. Ich bin ziemlich sicher, es wird uns noch länger verfolgen. Für heute wäre es das gewesen. Danke dir vielmals, Fabian.
Danke dir.
Das war eine weitere Folge von «Alles klar Amerika», einem USA-Podcast von Tamedia. Die findet uns überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Abonniert uns und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.